endlich finde ich die Gelegenheit, mich für einige Stunden zurückzuziehen, um aufzuschreiben, was mich beschäftigt. Die Ereignisse der vergangenen Wochen waren so aufwühlend. Es ist so viel passiert. Ich frage mich, wie es meinem Freund wohl jetzt geht und wo er wohl ist. Aber eins nach dem anderen. Ich wollte ja ein wenig Ordnung in meine Gedanken und Erinnerungen bringen. Begonnen hat die Geschichte an einem schicksalhaften Tag, als ich beschloss, nicht mehr länger tatenlos herumzusitzen, sondern etwas zu unternehmen gegen diese grässlichen Philister. Ich glaube, es war Gott, der mir den Mut dazu gab. Ich entschloss mich, nur mit meinem Waffenträger an der Seite ein Wagnis einzugehen.
Dort ist der Posten der Philister. Komm, gehen wir dorthin.
Halt ihr beiden! Sag weiter.
Gott hilft uns sicher, weil mit dem Herrn ist nicht schwierig zu wandeln. Ob mit vielen oder mit wenigen.
Halt ihr beiden! Was tut ihr hier? Sind die Israeliten aus ihren Löchern gekrochen? Kommt herauf zu uns. Wir werden es euch schon zeigen.
Das war das Zeichen von Gott. Komm. Ja!
Und tatsächlich, Gott schenkte uns den Sieg. 2 Mann gegen 20. Was für ein Wunder. Doch das war erst der Anfang. Infolge unseres Angriffs brach ein großes Durcheinander im Lager der Philister aus. Die Erde bebte und die Soldaten begannen aufeinander einzuschlagen. Mein Vater und unsere Soldaten sahen das Durcheinander und eilten herbei, um die Gelegenheit zu nutzen. Die Philister flohen und wir verfolgten sie. Es war ein Tag, der in Erinnerung bleiben würde. Nicht nur wegen der Schlacht und unserem Sieg, sondern auch wegen meinem Vater Saul und seiner unüberlegten Entscheidungen. Im größten Eifer des Gefechts sprach er einen Fluch aus über jeden unserer Soldaten, der Nahrung zu sich nehmen würde. Dieser Befehl war schwer zu verstehen und noch schwerer zu befolgen. Unsere Männer waren müde und hungrig und ihre Kräfte schwanden dahin. Ich selbst hatte den Befehl nicht gehört und stärkte mich im Vorbeigehen an einer Honigwabe. Als ich später von dem Fluch meines Vaters hörte, erschreckte ich sehr. Abends erkannte Saul, dass der Tag nicht so erfolgreich gewesen war, wie er erhofft hatte. Und er vermutete Sünde im Lager. Er warf das Los, um den Schuldigen herauszufinden, und zu meinem Entsetzen fiel das Los genau auf mich. Ich gab zu, dass ich von dem Honig gegessen hatte, ohne jedoch etwas von seinem Fluch zu wissen. Woraufhin er erklärte, dass ich nun sterben müsse, damit er seinen Eid halten könnte. Das konnte ich nicht glauben. Wie konnte mein eigener Vater dazu bereit sein, mich zu töten, um seinen Eid zu erfüllen, von dem ich doch nicht einmal etwas gewusst hatte? Im Rückblick vermute ich, dass es ihm wohl weniger darum ging, Gott gegenüber treu zu sein, als vielmehr darum, sein Ansehen beim Volk nicht zu verlieren. Zu meinem Glück jedoch stand das Volk auf. Sie weigerten sich, meinen Tod zu akzeptieren. Soll Jonathan sterben, der diesen großen Sieg in Israel errungen hat? Sagten sie. Das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen. Denn Gott hat heute durch ihn geholfen. So sprachen sie und retteten mich vor dem Todesurteil, das mein Vater über mich verhängt hatte. Aber unser Verhältnis war nach dieser Erfahrung nie wieder dasselbe. Wenig später schon ereignete sich eine weitere Situation, die mich an ihm zweifeln ließ. Der Prophet Samuel kam zu Saul mit einer Anweisung von Gott. Die Amalekiter und ihr ganzer Besitz sollten vernichtet werden, als Strafe für ihre Taten gegen Gott und gegen das Volk Israel. Die Schlacht war heftig und wir siegten. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Trotz des klaren Gebotes von Gott verschonte mein Vater Agag, den König der Amalekiter, und sein bestes Vieh. Diese Entscheidung verwirrte mich. Warum befolgte er nicht das Wort Gottes, das doch so unmissverständlich klar war? Samuel, der Prophet, kam wenig später und seine Enttäuschung war groß. Er konfrontierte Saul und erklärte, dass mein Vater das Königtum verlieren würde, weil er nun zum wiederholten Male das Wort Gottes nicht beachtet hatte. An seiner Stelle, so sagte Samuel, sollte ein anderer König werden, einer, der besser war als Saul. Autsch, das tat weh. Ich konnte meinem Vater ansehen, wie ihn diese Aussage verletzte. Ihn, dem doch Ansehen und Respekt immer so wichtig gewesen waren. Dazu kam noch, dass Samuel meinen Vater nach dieser Begegnung niemals wieder sah. Und so wie Samuel hatte offenbar auch Gott meinen Vater verlassen. Die tragische Folge seines Ungehorsams spürten wir alle in seinem Umfeld nur allzu deutlich. Immer häufiger bekam er Wutanfälle und er konnte sogar gewalttätig werden. Und doch glaube ich, Gott wollte ihm noch eine Chance geben, sich zu bekehren. Wir erfuhren, dass ein unbekannter Niemand, ein Hirtenjunge mit dem Namen David, von Samuel zum König gesalbt worden war. Und ausgerechnet dieser David kam wenig später an unseren Hof als Harfenspieler. Seiner Musik wurde eine beruhigende Wirkung nachgesagt. Ich muss schon sagen, als ich David zum ersten Mal sah, war ich von seiner Ausstrahlung und auch von seinem Glauben beeindruckt. Trotz meiner Unsicherheit über die Zukunft spürte ich eine unerklärliche Verbundenheit mit ihm. Meine Treue galt zwar meinem Vater, aber ich konnte nicht leugnen, dass David etwas sehr Besonderes an sich hatte. Sein Glaube, sein Mut und seine Demut berührten mich. Wenig später stellte sich heraus, dass David nicht nur ein guter Musiker, sondern auch ein begnadeter Krieger war. Ich stand an der Front, als die Philister uns herausforderten. Unter ihnen war ein Riese namens Goliath, dessen bloße Erscheinung Schrecken verbreitete. Tag für Tag verspottete er unser Volk und unseren Gott. Doch keiner von uns wagte es, ihm entgegenzutreten. In diese düstere Stimmung hinein trat David, der Hirte und Harfenspieler. Als ich erfuhr, dass er sich entschieden hatte, gegen Goliath zu kämpfen, war ich sehr besorgt. David? Ohne Rüstung? Nur mit seiner Schleuder und ein paar Steinen? Der hatte doch keine Chance gegen diesen gepanzerten Riesen. Doch er strahlte eine solche Zuversicht aus, dass die nicht von dieser Welt sein konnte. Er sprach von Gott und von seinem Glauben, dass der Herr ihn führen würde. Dann stieg David in das Tal hinab, Goliath gegenüber, und ganz Israel hielt den Atem an. Der Kampf war kurz, aber heftig. Und seine Auswirkungen waren gewaltig. David mit seiner Schleuder und einem Stein besiegte Goliath. Dieser Moment war für mich wahrlich eine Offenbarung. Es war nicht die Stärke der Waffen oder die Größe eines Kriegers, die den Sieg brachten, sondern das Vertrauen zu Gott. Ich sah in David einen wahren Helden, nicht nur wegen seiner Tapferkeit, sondern vor allem auch wegen seines unerschütterlichen Glaubens. Schließlich, als er vor meinen Vater Saul gebracht wurde, konnte ich nicht anders als staunen über diesen Kontrast, wie unterschiedlich die beiden waren. Da war Saul in seiner strahlenden Rüstung einen Kopf größer als alle anderen Männer, aber doch innerlich so schwach und so erbittert und so fern von Gott. Und dann David, in seinen einfachen Hirtengewändern, denen noch der Geruch der Schafe anhing. Und doch war er innerlich so stark und so eng mit Gott verbunden. Ich glaube, dass auch Saul in diesem Moment diesen Kontrast wahrnahm. Dass seine eigene Schwäche umso deutlicher sichtbar wurde für ihn, umso deutlicher ihm der Glaube, der Mut und die Treue von David ins Bewusstsein kam.
David und Jonathan werden Freunde. Nach diesem Gespräch gab David Jonathan den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verwandte eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben.
Am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel.
Als das Heer nach dem Sieg von David gegen die Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen aus allen Städten dem König Saul entgegen. Sie tanzten vor Freude und spielten auf Tamburinen und Zimbeln und sie sangen. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er sprach. Von da an war Saul eifersüchtig auf David und immer häufiger wurde er wütend und aggressiv. Saul fürchtete sich vor David, weil der Herr ihn verlassen hatte, aber mit David war. Diese Eifersucht begann, meinen Vater zu fressen. Und anstatt seine eigene Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen, schob er die Schuld für sein Unglück auf David. Schließlich verfolgte er nur noch einen Gedanken.
Ich werde diesen David töten, auch wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue.
Mein Vater, das darfst du nicht. Das wäre eine Sünde. David hat sein Leben riskiert, um die Philister zu besiegen. Warum willst du ihn jetzt ohne Grund töten?
Ich kann das machen, mich auf seine Seite zu stellen. Ich bin dein Vater. Ich bin der König von Israel. Wenn ich sage, er stirbt, dann stirbt er.
Nein, das darfst du nicht. Er ist mein bester Freund und er hat nichts Falsches getan. Du bist bloß eifersüchtig auf ihn.
Diese Trecker werden mir bieten. Ich bitte dich an!
Das war ein grässlicher Moment, zu erleben, wie mein eigener Vater versuchte, mich umzubringen. Der Zorn und die Eifersucht hatten derart Gewalt über ihn gewonnen. Und alles nur, weil er nicht bereit war, für seine eigenen Fehler die Verantwortung zu übernehmen. Und doch war ich froh, dass ich mich für David eingesetzt hatte. Mir war klar, was jetzt zu tun war, auch wenn es gefährlich für mich werden konnte. Ich musste David warnen, sodass er sich vor dem Zorn Sauls in Sicherheit bringen konnte.
Thank you. Geh zum Motor raus und halte meine Sache in die Stadt.
Seit damals sind einige Monate vergangen. Ich frage mich, wie es meinem Freund David jetzt geht und wo er wohl ist. Gestern erzählte mir einer der Soldaten, dass David die Gelegenheit gehabt hätte, Saul zu töten. Doch er verschonte ihn. Das passt zu ihm. Und mein Vater? Er hat sich erneut aufgemacht, um ihn zu suchen und um ihn umzubringen. Ob ich David wohl jemals wiedersehen werde? Ich hoffe es so sehr. Ja, ich bete zu Gott, dass es so sein möge. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott das Vertrauen, das David in ihn hat, enttäuschen wird. Und ich glaube, der Herr sieht auch mein Herz. Ich möchte Gott auch so vertrauen wie David und daran glauben, dass am Ende alles wieder gut wird, irgendwie. Ich glaube, David und ich werden uns wiedersehen. Irgendwann. Und dann wird Gott all unsere Tränen abwischen. Und er wird dem Streit und dem Krieg und der Gewalt ein Ende machen. Ich glaube, so wird es sein. Amen.